Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen richtig tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute eine absolute Mammutaufgabe vor uns. Wir wollen nämlich eine der ältesten und bekanntesten Geschichten der Menschheit mal komplett vom Staub befreien.
Ja, und das ist auch bitter nötig, würde ich sagen.
Absolut. Es geht um Genesis 4 und 5. Also die Geschichte von Kain und Abel basierend auf den Vorlesungsnotizen von Robert Verneuil zur alttestamentlichen Geschichte. Und das Ziel heute ist ganz klar, wir lassen diese oberflächliche Sonntagsschulversion einfach mal hinter uns.
Mhm, genau.
Wir tauchen wirklich ab in die theologische Tiefe, in die Psychologie dieses allerersten Konflikts und auch in die handfesten logistischen Rätsel der frühen Menschheit. Also wenn du Aha-Momente liebst und komplexe Texte gerne mal aus neuen Perspektiven betrachtest, ohne gleich von Fachjargon erschlagen zu werden, dann bist du hier heute genau richtig.
Wir haben da ja auch einiges auf dem Zettel heute.
Richtig. Wir untersuchen den allerersten Mord, dann diese massive theologische Debatte darüber, warum Gott ein Opfer annahm und das andere, naja, eben nicht. Dann schauen wir uns die faszinierende Grammatik hinter dem Satz »Die Sünde lauert an der Tür« an. Und natürlich die berühmteste Frage überhaupt, woher hatte Kain eigentlich seine Frau?
Das ist wirklich der Klassiker.
Ja, total. Und was mir beim Lesen der Quellen sofort aufgefallen ist, die Konsequenzen des Sündenfalls haben sich völlig anders manifestiert, als man das vielleicht erwarten würde. Ich meine, der allererste physische Tod in der Menschheitsgeschichte war kein friedliches Einschlafen im hohen Alter. Es war kein unglücklicher Unfall. Wenn wir uns das ansehen, dann trat die Sterblichkeit in dem Moment in die Welt, als ein absichtlicher, brutaler, vollkommen geplanter Mord begangen wurde.
Und das wirklich Irre daran ist ja das Motiv.
Mhm.
Es ging nicht um Land. Es ging nicht um irgendwie knappe Ressourcen oder politische Macht. Es ging schlicht und ergreifend um ein zurückgewiesenes Opfer. Zwei Brüder bringen eine Opfergabe. Die eine wird angenommen, die andere nicht. Und das Resultat ist der sofortige Brudermord.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln, weil das ist ein bisschen so, als würde man ein brandneues Handbuch über Sicherheit am Arbeitsplatz lesen, um zu sehen, wie diese neue Welt nach dem Garten Eden funktioniert. Man erwartet, dass das Erste, was schief geht, vielleicht jemand ist, der über ein schlecht verlegtes Kabel stolpert.
Ein Versehen eben.
Genau, ein Versehen. Aber stattdessen ist das allererste Ereignis ein massiver, blutiger Sabotageakt. Warum ist diese extreme Eskalation direkt zu Beginn der Geschichte so bezeichnend?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird klar, dass der Text uns hier wirklich bewusst schockieren will. Die Entfremdung von etwas Göttlichem, dieser Riss, der da im Garten Eden entstanden ist, der führt unmittelbar zu einer radikalen Entfremdung der Menschen untereinander. Wir sehen hier, wie schnell dieser moralische Verfall voranschreitet.
Es ist kein gradueller Verfall über Jahrhunderte.
Nein, absolut nicht. Die Sünde ist hier nicht nur eine abstrakte theologische Distanz. Sie ist eine hochgradig aktive, zerstörerische Kraft.
Wahnsinn. Und dieser Mord, der passiert ja nicht im luftleeren Raum. Er wird durch diese Zurückweisung ausgelöst. Und das wirft uns direkt in eine der hitzigsten theologischen Debatten, die wir in den Quellen haben. Warum zur Hölle wurde Kains Opfer eigentlich abgelehnt?
Ja, das ist die große Frage.
Genesis 4, Vers 7 impliziert ja irgendwie, dass die Haltung entscheidend ist. Da heißt es so grob, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Und im Hebräerbrief steht dann später, Abel habe sein Opfer durch den Glauben gebracht. Aber was heißt das konkret? Da gibt es diese tiefenpsychologische Analyse von B.B. Warfield. Die fand ich richtig spannend.
Oh ja, Warfields Ansatz ist extrem erhellend. Er seziert im Grunde die Motivation hinter dem Opfer. Er unterscheidet da zwischen zwei Arten, wie der Mensch an das Göttliche herantreten kann. Das eine nennt er die Gabe- oder Symboltheorie.
Okay, wie kann man sich das vorstellen?
Stell dir das vor wie eine Art feudale Steuer. Du gibst dem großen Boss, also dem Lehnsherrn, einen Teil deiner Ernte, einfach um seine Herrschaft anzuerkennen. Es ist eine reine Respektsbekundung, eine Formalität. Du sagst quasi, hier ist mein Anteil, wir sind quitt.
Ah, okay, also im Grunde genau das, was Kain mit seinem Obst und Gemüse gemacht hat. Er hat einfach seinen Pflichtteil abgeliefert.
Exakt. Und auf der anderen Seite steht dann das, was Warfield die Sühne-Theorie nennt.
Mhm.
Da geht es absolut nicht um Steuern oder Formalitäten. Es geht um ein tiefes, fast schon schmerzhaftes Bewusstsein für die eigene Sünde. Es ist echte Reue, das Flehen um Vergebung. Abel kam mit genau dieser Haltung. Und laut Warfield lag der Unterschied absolut nicht im Material des Opfers.
Es war also egal, dass es ein Tier war.
Völlig egal. Es war Gott, laut Warfield, völlig unwichtig, ob da nun ein Schaf blutet oder ein Bündel Weizen auf dem Altar liegt. Der Unterschied lag exklusiv im Herzen der beiden Brüder. Kain brachte eine Steuer, Abel brachte ein Eingeständnis. Und durch Gottes Akzeptanz wurde das Sühneopfer dann überhaupt erst göttlich eingesetzt.
Hier wird es wirklich interessant, denn Warfield sagt, es ging nur ums Herz. Aber in Van Noys Notizen tauchte auch die völlig entgegengesetzte Meinung von John Murray auf.
Ja, Murray sieht es etwas strikter.
Das kannst du laut sagen. Murray behauptet, Abels Opfer war vorzüglicher, weil es bereits vorher etablierten Anweisungen Gottes entsprach. Er meint, Gott hätte vorher klare Regeln für Tieropfer aufgestellt. Vielleicht damals in Genesis 3, als er Adam und Eva aus Tierfellen Kleidung machte.
Genau, das ist Murrays Gegenansicht.
Aber Moment mal. Ich muss da echt mal reingrätschen. Das steht doch mit keinem einzigen Wort so im Text. Ist Murrays Theorie nicht pure wilde Spekulation im Vergleich zu Warfields eleganten psychologischen Ansatz?
Ich muss schon ein bisschen schmunzeln über deine Begeisterung da, aber ja, du hast recht. Van Noy weist auch darauf hin, dass das stark spekulativ ist. Der Text schweigt sich darüber eisern aus.
Eben.
Aber man muss Murrays Logik zumindest nachvollziehen. Die Genesis ist extrem verdichtet. Murray argumentiert halt, würde ein gerechter Gott Kain wirklich so hart abstrafen, wenn er vorher nie eine Regel aufgestellt hätte? Für Murray muss es eine Instruktion gegeben haben, sonst wäre Gott ja völlig willkürlich.
Verstehe. Aber trotzdem zwingt uns der Text doch absichtlich dazu, mit diesem fehlenden Informationsstück zu ringen, oder? Warfields Fokus auf das menschliche Herz ist doch erzählerisch viel eleganter.
Absolut. Und egal welcher Theorie man folgt, Gott lässt Kain ja nicht einfach im Dunkeln stehen, nachdem das Opfer abgelehnt wurde. Er sieht Kains Zorn und gibt ihm eine Warnung, bevor die Situation eskaliert.
Und das bringt uns zu einem der faszinierendsten und am schwersten zu übersetzenden Verse der ganzen Bibel. Genesis 4, Vers 7. Die Sünde lauert an der Tür.
Ein absolutes grammatikalisches Minenfeld.
Ja, total. Das hebräische Wort für Sünde, das da steht, hat nämlich eine Doppelbedeutung. Es kann Sünde heißen, aber in anderen Kontexten bedeutet es auch Sündopfer.
Richtig. Das Wort ist Chattath.
Und da gibt es diesen Kommentatoren, Atkinson. Und der behauptet felsenfest, es müsse hier Sündopfer bedeuten. Das heißt, er liest das so, als würde ein Sündopfer, also ein blutendes Lamm für Kain, an der Tür bereit liegen, um Versöhnung zu finden. Stell dir das mal vor. Du stehst vor deiner Haustür und da liegt dein Geschenkpaket zur Wiedergutmachung.
Eine sehr spezielle Interpretation.
Ja, die andere Theorie, die Standardinterpretation von Van Noy, sagt ja, da kauert ein blutrünstiger Panther in den Schatten. Letzteres ergibt doch erzählerisch viel mehr Sinn, oder? Wie konnte Atkinson diese Raubtieranalogie grammatikalisch überhaupt so biegen?
Was hier faszinierend ist, ist, wie theologische Voreingenommenheit manchmal die Grammatik verbiegt. Das Problem bei Atkinson ist der nächste Satzteil. Da heißt es, nach dir wird sein Verlangen sein.
Mhm.
Wenn da ein Sündopfer an der Tür liegt, worauf bezieht sich dann das Sein? Atkinson behauptet ernsthaft, es beziehe sich auf Abel.
Warte, was?
Ja, er sagt, wenn Kain das Opfer annimmt, dann wird Abel sich wieder nach ihm richten und Kain würde die Herrschaft als Erstgeborener zurückgewinnen.
Das zerstört doch den kompletten Satzbau.
Genau das sagt Van Noy auch. Es zerreißt den Satz. Das Pronomen bezieht sich ganz klar auf die Sünde selbst. Und dieses Bild der Sünde als dominierendes Raubtier, das die Kontrolle übernehmen will, das unterstreicht ja die Eigenverantwortung Kains so tragisch. Kains Pflicht ist es, darüber zu herrschen.
Er hätte es zähmen können. Aber Kain versagt völlig. Er begeht die Tat, er mordet seinen Bruder und muss sich dann dem Verhör Gottes stellen. Gott fragt ihn ganz direkt, wo ist dein Bruder Abel?
Und Kains Reaktion ist die absolute Verleugnung.
Er lügt ihm eiskalt ins Gesicht. Er sagt, ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Also, was bedeutet das alles? Wir haben hier eine psychologische Abwärtsspirale, die ist verrückt. Wir gehen von den Eltern, Adam und Eva, die zwar gesündigt haben, aber zumindest noch Scham empfanden und Ausflüchte suchten.
Sie haben die Schuld noch auf die Schlange geschoben.
Genau. Und jetzt, eine Generation später, haben wir den Sohn, der Gott direkt und dreist ins Gesicht lügt und jede Schuld abstreitet.
Und das führt dann auch zum ersten direkten Fluch, der jemals gegen einen Menschen ausgesprochen wird.
Zuvor wurden ja nur die Schlange und der Boden verflucht, richtig?
Richtig. Kains Fluch ist eine drastische Verschärfung von Adams Strafe. Adam musste hart arbeiten, aber der Boden gab ihm noch Nahrung. Für Kain wird der Ackerbau völlig unmöglich. Der Boden, der das Blut seines Bruders getrunken hat, gibt ihm keine Kraft mehr. Kain wird gezwungen, ein flüchtiger Nomade zu werden, ein Plünderer, die totale Entfremdung von der Erde.
Und das ist der Moment, wo wir uns echt mal die Logistik dieser neuen Welt ansehen müssen. Kains Verbannung als Nomade zwingt uns, einen Blick auf die Realität dieser antiken, wachsenden Welt zu werfen. Es tun sich da massive praktische Fragen auf.
Definitiv. Denn Kain hat sofort panische Angst.
Ja, er fürchtet die Blutrache. Er glaubt, dass ihn sofort jemand umbringen wird. Gott setzt dann dieses Zeichen, einen Schutz, dass Kain nicht getötet werden darf. Wer ihm was tut, an dem wird siebenfach Rache geübt. Aber da frage ich mich, warum richtete Gott hier nicht einfach die Todesstrafe ein? Warum das erst so viel später, in Genesis 9?
Das ist ein sehr tiefgründiger Punkt in Van Noys Notizen. Die Überlegung ist, dass Gott in dieser extrem frühen Phase Schwache und Starke vorerst unkontrolliert wachsen ließ. Der menschliche Naturinstinkt ist nun mal Rache. Wenn dir jemand was antut, schlägst du härter zurück.
Auge um Auge, nur noch extremer.
Genau. Ohne ein göttliches Eingreifen hätte sich diese frühe Gesellschaft durch endlose Blutfäden in kürzester Zeit selbst ausgelöscht. Gott unterbindet hier nicht den Mord an sich durch eine Institution, sondern er stoppt ganz gezielt die Kettenreaktion der Rache.
Okay, das leuchtet ein. Aber wenn wir von Gesellschaft und Kettenreaktion sprechen, woher kommen die alle? In Genesis 4 heißt es plötzlich, Kain erkannte seine Frau, sie gebar Henoch, und Kain baute eine Stadt. Ich meine, eine Stadt. Woher kam denn seine Frau? Bis dahin kannten wir nur Adam, Eva, Kain und den toten Abel.
Ja, das ist der Moment, wo viele Leser stolpern. Die einfache Antwort, die der Text impliziert, ist, Adam und Eva müssen andere, nicht namentlich erwähnte Kinder gehabt haben. Töchter und weitere Söhne.
Und da präsentiert Van Noy ja diese mathematische Rechnung zur Bevölkerung. Er sagt, Seth wurde 130 Jahre nach der Schöpfung geboren. Und in 100 Jahren können bei der Vermischung von Geschwistern leicht 5 Generationen entstehen. Das Multiplikationspotenzial sei gigantisch. Aber ganz ehrlich, das klingt nach einer wilden mathematischen Theorie auf dem Papier.
Wie meinst du das?
Naja, 5 Generationen in 100 Jahren. Wie realistisch ist diese Bevölkerungsexplosion wirklich, wenn man bedenkt, wie extrem gefährlich diese Welt anscheinend war? Kain hatte ja sofort Angst, vom Nächstbesten ermordet zu werden.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber wir müssen hier die biblischen Lebensspannen einkalkulieren. In dieser antiken Welt, wie sie Genesis beschreibt, wurden die Menschen hunderte von Jahren alt und blieben extrem lange zeugungsfähig. Wenn du keine Krankheiten hast und Generationen über Jahrhunderte parallel existieren und Kinder zeugen, dann hast du ein exponentielles Wachstum, das für uns heute unvorstellbar ist.
Das heißt, aus einer einzigen Familie wird innerhalb von 1-2 Jahrhunderten eine gewaltige Menge an Menschen.
Exakt. Und genau deshalb, wie Van Noy es beschreibt, erforderte diese explosive, rachsüchtige Gesellschaft Gottes direktes Eingreifen durch das Zeichen für Kain. Kain hatte ja nicht vor irgendeinem Fremden Angst. Er hatte Angst vor seinen eigenen Verwandten, die Rache für Abel nehmen wollten.
Oh wow, das ergibt total Sinn. Er wanderte in eine Welt voller Nichten, Neffen und Cousins. Okay, wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen. Was haben wir heute für dich als Hörer entpackt? Wir haben den ersten Mord gesehen, der nicht aus Not, sondern aus gekränktem Stolz passierte.
Mhm.
Wir haben den tiefen Unterschied zwischen reiner Pflichterfüllung und echter Reue bei Opfern beleuchtet. Wir haben dem lauernden Raubtier der Sünde in die Augen geblickt und diese erstaunliche, fast schon unheimliche Mathematik der frühen Menschheit durchgerechnet.
Ein ziemlicher Ritt durch die ersten Kapitel.
Auf jeden Fall. Und die Relevanz für uns heute ist ja enorm. Jeder von uns kennt dieses kauernde Tier negativer Impulse. Sei es der Neid im Job, wenn ein Kollege befördert wird, oder die Wut im Alltag. Und die Herausforderung besteht bis heute darin, darüber zu herrschen, bevor es uns beherrscht, genau wie bei Kain.
Und dazu passend gibt es noch einen abschließenden Gedanken, den ich mitgeben möchte, der so direkt nicht in den typischen Predigten auftaucht.
Hau raus.
Wenn wir uns daran erinnern, dass Kains Fluch darin bestand, ein zielloser Wanderer zu sein, der den Boden nicht mehr bebauen kann, ist es dann nicht zutiefst ironisch und vielsagend, dass Kains allererste Handlung im Exil darin bestand, eine Stadt zu bauen?
Stimmt, das hat er direkt nach der Geburt seines Sohnes gemacht.
Genau. In Denka eine Stadt baute und sie nach seinem Sohn benannte, versuchte Kain vielleicht verzweifelt und trotzig, künstlich genau die Stabilität und Verwurzelung zu erzwingen, die Gott ihm gerade als Strafe genommen hatte. Es ist der ultimative menschliche Versuch, Gottes Urteil mit eigenen Händen rückgängig zu machen.
Das ist ein unglaublich starkes Bild. Ein architektonischer Akt des Trotzes. Mit diesem Gedanken über den menschlichen Trotz entlassen wir dich heute in den Tag. Wenn dich das Thema gepackt hat, schnapp dir gerne das Quellenmaterial und forsche selbst noch ein bisschen weiter. Danke fürs Zuhören. Passt auf das Raubtier an deiner Tür auf und bis zur nächsten Analyse.